So.
Hallo Marianne, ich meine, herzlich willkommen, dass du meinem Buch gefolgt bist und so spontan gesagt hast, ja klar, mache ich. Währenddessen ich
Ja.
dein Buch gelesen habe und das waren die ersten 10 Seiten, die ich gelesen habe und dann immer, boah, warte mal, wie alt ist denn diese Dame, die das Buch geschrieben hat? Dann habe
Ich
ich sie
kann es
gegoogelt
dir
und habe gesagt,
sagen.
die ist noch da. Derer, die google ich jetzt und habe dich gleich auf Instagram gefunden und gedacht, die schreibe ich jetzt an. Marianne, für alle, die uns jetzt zuhören in dieser Folge, willst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, also wie alt die Dame ist, die wird dieses Jahr 70. Und ich bin 36 Jahre Gutachterin für Familiengerichte gewesen, habe da also mit Trennungsgeschichten zu tun gehabt, habe selbst eine Trennung mit Kindern friedlich gestalten können. Dabei hat mir auch geholfen, dass ich dieses Elend von Rosenkriegen da schon, ich glaube, 8 Jahre kannte und das nicht wollte. Und zusätzlich bin ich auch noch, habe ich auch noch eine lange Stiefmuttererfahrung, die schwieriger war. Über die schreibe ich nicht im Buch, weil da habe ich auch noch, ja. Im Buch schreibe ich über meine berufliche Erfahrung, was ich da mitgenommen habe, und über diese friedliche Trennung, zu der ziemlich viele Personen gehören, über die ich alles schreiben durfte. Die haben mir das alle erlaubt.
Mich hat es ja
Und der
gefreut.
Grund, vielleicht noch der Grund, warum ich das unbedingt schreiben wollte, ich musste das schreiben. Ich fand, dass das Wissen, was ich da gesammelt habe und diese Erfahrung, da wollte ich einfach, dass die Leute das wissen, dass man das zur Hand hat. Also so wie mir die Erfahrung mit den Rosenkriegen geholfen hat, einen anderen Weg zu beschreiten. Ja, und das wollte ich zur Verfügung stellen.
Ich kriege Gänsehaut. Gänsehaut am ganzen
Ja.
Körper.
Ja.
Und ich habe dein Buch gelesen, unter zwei Aspekten. Ich bin Mediatorin beim Gericht seit 1,5 Jahren.
Ja.
Die Fälle, die dann reden dürfen, bevor sie zu Gutachter kommen. So, okay, redet jetzt einmal miteinander, ihr zwei. Um was geht es denn wirklich? Meistens geht es eh nicht um die Kinder. Um welche Geldsituation geht es denn wirklich? Was ist denn die Ängste von einer Partei, die Angst von einer anderen Partei? Und welches beste, optimale Betreuungsmodell ist denn wirklich für eure Kinder notwendig? Also da bin ich auf dieser Seite. Und deswegen habe ich es aus zwei Aspekte geschrieben. Einmal, also gelesen, einmal aus der beruflichen Aspekt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe alle Trennungsbücher, die jetzt so am Markt sind, gelesen. Und das witzigerweise ist mir vorgeschlagen worden von Amazon. Da
Ja.
hat schon, also einer meiner Steckenpferde ist einfach Jesper Juhl mit seinem Buch. Das ist ganz,
Ja.
ganz dünn. Da muss ich sagen, ich finde, er hat es auf den Punkt gebracht. Jeder Elternteil, der sich
Ja.
bitte einmal dieses Buch als Geschenk. Aber, und das ist das große Aber, ich glaube, wenn man Jesper Juhl nicht kennt und seine Werte, können viele mit diesem Buch nicht anfangen. Und da muss ich gestehen, habe ich ganz viele Bücher gelesen und dann habe ich gedacht, aber das versteht jeder. Wirklich.
Ja.
Jeder. Und dann,
Ja.
Mann, das ist so mein nächstes Buch, was ich jetzt dann immer mitgehe und sage, okay, statt 1. Juli lest mal das hier.
Ja.
Und aus einem privaten Kontext, also ich habe mich auch getrennt und will den Weg anders gehen und komme auch manchmal an meine Grenzen, auch wie du das in diesem wunderschönen Buch schreibst. Und wenn du jetzt, also du hast ja wirklich jahrelang Menschen betreut, die im Endeffekt im Rosenkrieg gewesen sind, weil da waren ja keine dabei, so mal, schau mal auf mein Kind, einfach nur so. Wenn du auf diese Zeit zurückschaust, die ja jetzt erst 5, 6 Jahre her ist, weil du bist ja blutjung, also 70 hätte ich dir auch nicht gegeben, muss ich gestehen. Wenn du so zurückschaust, was glaubst du, war der größte Komponent, warum oder weshalb die Menschen diesen Rosenkrieg geschlittert sind? Wo hätten sie die Reißleine ziehen müssen für die Kinder?
Ich muss da vielleicht noch so einmal Risiken und Nebenwirkungen vorab noch so ein kleines Statement
Mach
abgeben.
mal.
Und zwar, also ich habe ja diesen gütlichen Weg da geschafft, aber ich bin mir immer bewusst, dass man sich darum auch bemühen muss, damit es klappt. Aber es klappt dann auch wirklich nur, wenn die anderen mitmachen. Ja,
Ja.
also es ist nicht so, dass ich jetzt nach meiner Erfahrung sagen würde, machen Sie es so wie die Frau Nolde, dann klappt das auch. Ne? Ich bin ja selbst auch in einem anderen System, das einfach immer viel schwieriger war. Das hat mir auch immer sehr viel Demut verliehen, zu sehen, dass das auch Glück dazu gehört. Also es gibt, also wir kommen dann gleich auf das Gemütliche, ne? Aber es gibt halt Situationen, da geht es nicht. Da kann man es nicht machen. Also wenn schwere Gewalt oder Missbrauch oder schlimme Suchtentwicklung da sind. Also es gibt die Fälle, da geht es nicht. Also man sollte jetzt nicht jedem, obwohl es meine Mission ist, sagen, unbedingt so machen. Aber eher würde ich sagen, sehr, sehr gut überlegen, ob die Sachen, die einen gerade frustrieren und über die man sauer ist, wirklich was sind, was Kinder schädigt oder ob es mein Frust ist. Also ich zum Beispiel wurde mit einer Jüngeren betrogen, das zweite Kind war noch ganz klein. Das war schon auch eine Geschichte,
Kommt in
die
dem Buch nicht
gekränkt
raus.
hat. Nein, da steht aber drin, dass ich eine gute Opferstory gehabt hätte auch.
Ja,
Das
genau. Es
steht
steht
im
nur, du
Buch.
hättest eine gute Opferstory gehabt. Und ich habe mir noch gedacht,
Nee.
spannend, ich wollte dich fragen, aber ich habe mir gedacht, ich
Ja.
warte noch ein bisschen, aber du kommst gleich
Ja.
wieder zu uns raus.
Ja, ich darf das alles erzählen. Also auch ich stehe mit meinem Ex-Mann auf freundlichem Fuße und ich darf das alles erzählen. Ne? Also das ist also kein Problem. Ich verletze da
Ja,
niemandes
Ego.
Persönlichkeitsrechte. Ne? Ich sage das nur manchmal so als Beispiel. Das ist eben, weil das so ein eingängiges Beispiel ist. Schreiben wollte ich es jetzt nicht unbedingt, aber erzählen kann ich das ja. Und das ist sowas, das kränkt einen natürlich total. Zweites Kind, ja, erst ich, ne, und
Ja.
aber es war jetzt nichts, wo ich hätte sagen müssen, dieser Mann ist jetzt schlecht für seine Kinder. Ne? Also das wirklich dann auseinanderzukriegen. Ne? Das ist vielleicht der erste Punkt, dass man das wirklich fein sortiert.
Weißt du, was ich die Erfahrung, das ist witzig, dass du gleich mit diesem Thema kommst, weil das ist auch ganz viel Thema
Ja.
in meiner persönlichen Geschichte und natürlich macht der Resonanz, ich ziehe natürlich zu 99% genau diese Paare dann auch an. Und was ich immer sehr, sehr spannend finde, in dem, wenn der Mann betrogen hat, und da bin ich jetzt urgespannt, was du sagst in deiner Perspektive, dass meistens dann so ein großes Ego da ist oder so eine große Angst, dass die Partnerin das ja doch nicht verzeihen könnte. Also ich spüre in all meinen Klienten, dass sie dann immer so misstrauisch eigentlich der Partnerin sind, also der Ex-Partnerin, der Mutter der Kinder, weil sie betrogen haben, weil sie es nicht glauben können, dass sie das ad acta stellen kann und sich auf die Kinder
Okay.
fokussieren kann.
Also du meinst, dass diese Männer ständig in Rab-8-Stellung sind,
Voll.
dass sie gleich irgendwie sich
Eskaliert.
rächen wird, doch
Genau.
noch.
Richtig. Kennst du diese Erfahrung?
Sagen wir mal so, ich kenne aus den 36 Jahren wenige Sachen nicht. Ne? So. Ich
Okay,
würde
sagen
auch
wir
immer noch, ich würd auch immer noch gerne auseinandernehmen.
mal.
In der ganzen Diskussion, gerade bei Gericht, wenn alles so hoch hergeht, dann reden ja beide Seiten immer so, als ob die andere Seite permanent aus böser Absicht handelt. Ne? Es gibt aber auch relativ viel, was gar nicht böse Absicht ist, sondern Missverständnisse, eigene Ängste. Weißt du? Also zum
Ja.
Beispiel, ich kann mich lebhaft erinnern, wie mein Ex-Mann mit dieser jungen Frau, mit der er da zusammen war, vom ersten Urlaub mit den Kindern zurückkam und die zu meinem jüngeren Sohn, Kindergartenkind, Schatz, sagte. Und da lief ein ganzer Film vor mir ab. Jetzt hat sie schon den Mann für sich eingenommen. Demnächst wird sie bestimmt auch die bessere Mutter für die Kinder sein wollen und ich verliere hier alles. Und das hat sich alles in meinem Kopf abgespielt und passiert ist davon nichts, ne? Also hinter im realen Leben. Aber ich glaube, diese ganzen Ängste, die müssen wir. Also die müssen wir eigentlich berücksichtigen und die müssen wir uns anschauen. Und das sind ja auch Gefühle, die kann man ja auch nicht einfach nur in die Tonne kloppen. Die hat man jetzt erstmal. Ne?
Das Thema ist, hast du es mit deinem Ex-Partner, also mit Vater deiner Kinder, ich sage immer gern Vater der Kinder, weil ich finde, das ist
Ja,
so herausfordernd,
ja,
also
ja.
der Vater der Kinder, hast du diese Ängste, die, also genau diese Situation, dieses Big Picture, was nie eintritt, aber unser Gehirn liebt es ja, hast du es dann mit ihm besprochen? Oder bist du dann, was hast du als Exit-Strategie gehabt? Ich meine, du hast ein bisschen Erfahrung.
Ich kann mich erinnern, dass ich mit der jungen Frau telefoniert habe. Da ging es aber auch um irgendwas Sachliches und dass ich sie darauf angesprochen habe. Und da hat sie wirklich, die war auch wirklich noch sehr jung, und da hat sie wirklich, also so auch ganz, ja, wie soll ich das sagen? Also, ohne dass ich den Eindruck hatte, die will mich jetzt irgendwie linken, hat die gesagt, ja, aber der ist doch ein Schatz. So. Heißt, also,
Da kann man nichts mehr drauf sagen.
das war aber ganz gut, dass ich das angesprochen habe, weil ich, also so wie sie es gesagt hat, hat mich das eigentlich total beruhigt. Ja, es war jetzt vielleicht nicht wahnsinnig schlau, das so zu machen und die Mutter damit zu verschrecken, ja,
Das
dass sie
lassen
das so gesagt hat,
genau.
ne?
Aber weißt du, was ich jetzt gern irrsinnig betonen will für alle Zuhörer, die eben zuhören?
Ja.
Was so gemacht ist, dass alle anderen in dieser ganzen Patchwork-Dynamik ist, du hast sie darauf angesprochen. Und das habe ich bei mir auch.
Ja.
Also die neue Partnerin von dem Vater der Kinder, dass wenn wir miteinander gut reden können und wenn wir miteinander auf einer Kommunikation sind, und da glaube ich schon, dass es so ein Weltbild ist, Frauen gegeneinander, dass wenn man die Frau direkt anspricht, dass das, also ich glaube immer, Patchwork funktioniert, wenn die Damen sich gut verstehen.
Ja, das hilft auf jeden Fall. In unserem Fall wäre ja das große Glück, dass irgendwann diese Beziehung, also die hielt dann nicht. Und es kam dann irgendwann eine andere Frau dazu nach einigen Jahren, die auch dann gar nicht in dieses Lug und Trug verwoben war, die deshalb für mich von vornherein viel einfacher war. Und da war wirklich auch eine Sympathie da. Wir waren uns nie in die Quere gekommen. Wir mochten uns gerne leiden. Und das hat natürlich unheimlich viel Positives bewirkt, ne?
Ja,
Dass
für die
da
Kinder.
dass das da ging, ne?
Auch für die Kinder. Und du schreibst auch in dem Buch, dass ihr dann ja wirklich auch Familienurlaube zusammen gemacht habt und auch euch jetzt noch, ich hoffe, ich habe es genau im Kopf, auch jetzt noch zu den Hochzeit irgendeines deiner Kinder an irgendeinem Ort trefft. Das stimmt.
Nein, Familienurlaub in dem Sinne haben wir nicht gemacht, aber wir haben zum Beispiel die Hochzeiten der Kinder und auch die Hochzeiten. Das ist jetzt etwas kompliziert zu erklären. Also mein Ex-Mann hatte dann diese Frau, von der ich gerade sprach, als
Ja.
Partnerin, die so positiv gewirkt hat in unserem System. Und so nach vielen Jahren haben sie sich aber auch getrennt. Diese Frau blieb aber dann in unserem System.
Stimmt.
Seine neue Partnerin kam dazu, die
Ja,
er dann
genau.
geheiratet hat. Und sie hat dann auch ihren Partner mitgebracht. Und bei dieser Heirat von der, wie soll ich sagen, von dieser anderen Ex,
An
waren wir alle eingeladen, alle an die Ostsee, ja.
Na, das
Und
war's.
der Große hat halt eine Polin geheiratet. Da waren wir eben dann auch alle samt, also drei Elternpaare sozusagen in Warschau zur Hochzeit. Das habe ich im Buch im letzten Kapitel auch beschrieben, weil das so ein
Also
schönes
ein ganz,
Erlebnis
ganz Ding, ganz im Kopf.
war. Ja.
Wenn du den Zuhörern, also wenn du aus deiner Erfahrung sprichst und vor allem auch dieses, also das merke ich in meiner Beratung halt immer, dieses Betrugsthema ist so ein großes, und das ist jetzt auch wieder gesagt, natürlich war es dann leichter, wie die Dame weg war, aber es gibt ja auch, es soll ja auch die Fälle geben, die sich im Betrug kennenlernen und dann Jahrzehnte zusammenbleiben. Gibt es für dich so, also weil du das aus deiner Praxis kennst, aber gibt es für dich so einen Anhalt für die Mama, aus ihrem eigenen Schmerz dann hinauszugehen, aus diesem Schmerz, die andere Frau hat mir jetzt sozusagen meinen Partner weggenommen.
Also ich halte ganz, ganz viel davon, sich in so einer Phase wirklich eine gute Beratung zu suchen. Und ich war ja Fachfrau in der Sache schon viele Jahre. Ich habe mir auch jemanden gesucht, der mich da begleitet hat, um meine Seele zu pflegen, um meine Kränkungen zu verarzten. Ne? Das habe ich mir genommen und das fand ich auch, also das würde ich im Grunde auch jedem raten, der das irgendwie ermöglichen kann. Nicht jeder muss dann in Therapie, aber es gibt ja genug Leute, die da irgendwie Beratungen anbieten. Und da muss man nicht unbedingt alleine durch. Also mir hat das sehr geholfen, dass ich wusste, wenn ich in irgendeine emotional aufgewühlte Situation geraten bin, habe ich gewusst, also aber in 2 Wochen, dann habe ich wieder diesen Termin und dann gucke ich mir das da nochmal an. Das war ganz, ganz hilfreich, ne?
Sage
Das
ich auch immer.
damit abzufangen. Also das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das sonst von den Kindern so, ob die so gut da durchgekommen wären. Na, weil ich wusste, ich muss mich jetzt verarzten. Wenn ich jetzt in dieser Kränkung jetzt irgendwie verharre, dann dann wird das für die immer schwierig sein. Gerade der ältere Sohn hatte, obwohl ich die Hauptbetreuungsperson war, immer so ein, weißt du, so ein besonderes Band zu seinem Vater. Der musste gar nicht viel machen, der musste gar nicht viel da sein. Die hatten irgendwas miteinander.
Jesper Juhl schreibt das in genau einem Buch, also zig geschrieben, in einem Buch schreibt er die intuitive Beziehung. Und er hat, schreibt sogar in dem Buch, er schreibt das nur in diesem Buch, weil er Angst hat, dass die Eltern komplett ausflippen, wenn sie das lesen. Und deswegen schreibt er in diesem Buch, und ich glaube, das ist das Coaching-Buch von ihm, müsst ihr euch jetzt anlügen. Und da schreibt er, Kinder, es gibt eben, dass Kinder auf die Welt kommen und sie haben eine intuitive Beziehung zu einem Pa Elternteil und der muss nicht einmal die ganze Präsenz sein. Also ich spüre das auch, wundert sie zu 99,9% zu mir, also der fühlt mich in der kleinsten Detail und ich interpretiere es viel, dass meine Tochter es zu dem Papa hat. Also das war auch so, obwohl ich sie gestillt habe, obwohl sie nur an mir gehangen ist. Natürlich ist sie auch an Papa gehangen, also lassen wir mal die Kirche im Dorf, aber der war halt auch arbeiten, 40 Stunden im Normalfall. Oben genommen in die Trage, wenn er gearbeitet hat und dann hat sie 2 Stunden umgeschlafen, also eh voll. Aber ich finde jetzt, also vor allem, wie er ausgezogen ist, war es so eine intuitive Verbindung zu ihm. Also die hat am meisten unter diesem Konstrukt eben gelitten in einer gewissen Art und Weise.
Ja, und das war für mich zum Beispiel auch ein hohes Motiv. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also irgendwie habe ich das ja gespürt und irgendwie wusste ich, wenn ich jetzt aus diesem Mann irgendwie so einen fiesen Betrüger und so eine Unperson mache, also mein Gefühl wäre gewesen, das ruiniert auch meine Beziehung zu meinem Sohn.
Da gebe ich
Also,
dir vollkommen recht. Also
ne?
bei uns, ich war da sehr im Zwiespalt, muss ich dir gestehen, weil wir haben uns getrennt. Da war die Information dieses Betruges nicht da. Aber dann 2 Wochen später, da sind die Emotionen hochgeklafft. Und es war dann für mich wirklich wichtig, also mit einem Psychotherapeuten draufzuschauen, wie viel Information gebe ich an die Kinder, weil die spüren mich halt massiv in der Sekunde. Und wie viel darf ich ihnen zumuten? Und sie wissen, also sie wissen es eigentlich grundsätzlich nicht von mir, aber Kinder hören halt gut zu. Ich war in einer Situation und wir waren auf Urlaub mit Freunden und auf einmal sagt mein Sohn eine Aussage mitten im Auto, random, zu seinem besten Freund: Du weißt es ja gar nicht, wie das ist, wenn dein Papa nicht da ist oder deine Mama betrügt. Und also meine beste Freundin und ich sitzen im Auto und sagen: Bitte, was hast du jetzt gerade gesagt, Matthias? Also wir haben, ich habe akustisch nicht verstanden. Und er sagt: Nein, Mama, was glaubst du? Das weiß ich eh schon die ganze Zeit. Ich habe dir schon vor einem Jahr damals gesagt, dass das so passieren wird. Mein Sohn hat das vor mir gespürt, witzigerweise. Mein Sohn hat aber auch vor mir gespürt, dass ich seine Schwester in meinem Bauch trage. Und da warst du dir das, wie viel darf ich ihm zumuten und wie ehrlich muss ich jetzt als Mutter zu ihm sein, weil ich ihm ja monatelang auch angelogen habe. Und ziemlich spannend zu sehen, weil, wie diese Katze dann aus dem Sack war, hat er sich entspannen können, so auf gut Deutsch. Also wie die Wahrheit am Tisch war, aber so unemotional. Das ist passiert. Wir haben beide 50-50 an dieser Situation Schulter zu tragen. Also es ist ja, ich sage immer, der eine betrügt, aber der andere hat ja auch was dazu beigetragen. Dass das dann über Monate eine Affäre wird, ist halt einmal nochmal eine andere Geschichte. Da finde ich jetzt, der nicht in dieser Position ist und der angelogen wird, jetzt nicht so viel damit zurechtkommt. Aber wir haben beide 50-50 an dieser Beziehung Verantwortung. Es geht ja nie um Schuld, aber um Verantwortung dieser Geschichte. Und ich kann das gut nachvollziehen, wie viel sagt man den Kindern, wie viel sagt man nicht. Und ich kann mich heute gerade am Esstisch einer Situation, ich glaube, das ist so prickelnd, weil meine Kinder natürlich: Mama, was machst du, was sagst du, wo warst du heute? Und ich war halt bei einem wichtigen Termin. Und ich habe gesagt: Schau mal, wir einigen uns jetzt auf etwas, okay? Ihr seid Kinder. Und kümmert euch, dass euer Leben Spaß ist, dass es lustig ist und dass ihr eure Frust und eure Trauer in gut regulierten Situationen rauslassen könnt, okay? Das ist eure Aufgabe. Ihr kümmert euch um euren Part. Und alles andere kümmere ich mich darum. Können wir diesen Deal eingehen? Und dann haben beide gesagt: Ja, können sie. Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil sie spüren ja, dass etwas.
Ja, also das ist ein gutes Thema, was du da sagst. Ich finde, es ist eine Gratwanderung, ja?
Absolut.
Es ist eine Gratwanderung zwischen den Kindern irgendwas vorgaukeln und die merken, das stimmt ja alles vorne und hinten nicht, ne? Das macht die nervös, das beunruhigt die, die versuchen zu verstehen, was ist hier los, ja? Das ist das eine. Das andere ist eben, wie ich es mache, ne? Ob ich jetzt darüber herhacke oder ob ich das ein bisschen sachlicher schaffen kann. Und da kommt wieder der Punkt, wenn ich eine Begleitung für mich habe, wenn ich meine Gefühle heilen kann, kann ich das besser. Ne? Also das ist eigentlich dann schlimm, finde ich, wenn die Kinder dann in diese Parentifizierung gezogen werden, ne? Wenn die so dann auch Stellung nehmen sollen, wenn die dann auch, eben auch finden müssen, der Vater hat ja schlimme Dinge getan und ist dann schlimm. Oder die Mutter, es gibt ja auch in andersrum genauso. Das ist dann die Schwierigkeit. So dieses so eine heile Welt vorgaukeln, die nicht existiert, das nutzt ja nichts. Aber gerade was du sagst, den Kindern sagen, passt auf, ihr macht jetzt euer Kinderleben und gut ist, ne? Das trifft es schon. Übrigens hat was die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die habe ich in gewisser Weise so ähnlich erlebt, nämlich genau dieses Kind, was dem Vater so verbunden ist, hat doch tatsächlich, ich glaube mit 5, wir haben uns getrennt, ich glaube da war der, ging der auf die 7 zu, mit 5 hat er zu mir beim Einschlafen im Bett gesagt, und Mama, wenn ihr euch dann trennt, dann ziehst du nur so weit weg, dass ich mit dem Fahrrad dahin kann. Da habe ich aber in dem Moment gedacht, jetzt Erde tu dich auf und versenk mich, weil das A, haben wir zu dem Zeitpunkt noch weder über Trennung gesprochen, noch stand die im Raum. Und B hieß das ja für mich, der geht davon aus, natürlich ist er dann bei seinem Vater. Und es war klar, das würde nie gehen. Also es hat in dem Moment wie eine, also für mich wie eine niemals mehr im Leben lösbare Situation ausgesehen. Ne? Habe ich dann wieder vergessen, weil ja dann auch erstmal Trennung nicht im Raum stand. Als aber die Trennung dann im Raum stand, und wir als Eltern auch beide ganz klar hatten, wie das geschehen würde, da war das für dieses Kind überhaupt kein Thema. Also da war überhaupt nicht für ihn das Thema, ich will das aber doch anders und ich möchte mehr bei Papa und ich, also es gab Gründe dafür, warum wir das beide so wollten. Und wir waren uns da beide klar drin. Und ich habe das Gefühl gehabt, dieses Kind war einfach mega erleichtert, dass wir jetzt eine Lösung hatten. Ja.
Sehe ich in der Praxis auch genau immer so, wie sich die Kinder, wenn sie dann mit den Kindern kommen, also ich bin ja Familienberaterin nach Jesper Juhl, also ich habe auch die Kinder dann, entspannen auf einmal, wenn das Wichtige am Tisch liegt. Es ist unpackbar. Wenn die Eltern um das reden, um was es geht, dann entspannen sie sich bis zum Umfallen.
Und für mich war das deshalb auch so interessant, weil als Gutachterin war ja mein Job auch immer der Wunsch der Kinder, ne? Ich hatte ja, der Wunsch der Kinder ist im Gerichtsverfahren ein wichtiges Ding. Und natürlich sollen Wünsche der Kinder nicht ignoriert werden. Aber dieses, das so in den Vordergrund stehen, als das Ding diese Kinder in eine Entscheidungsnotwendigkeit bringen, habe ich oft als nicht glücklich empfunden. Wenn ich kam, ja, weißt du, dann hatten die jetzt schon irgendwie ein Jahr diesen Wunsch vor sich hergetragen, wie immer er entstanden war. Dann macht es auch keinen Sinn mehr zu sagen, ja, das hast du dir jetzt ein Jahr gewünscht, machen wir aber nicht. Ne? Das war dann natürlich schon so ein Selbstläufer. Aber ich habe empfunden, wenn man jetzt ausgehend von dem, was mein Kind damals gesagt hatte, gesagt, jetzt müssen wir den Wunsch des Kindes eruieren und eigentlich möchte der doch zum Vater, wäre da ein Riesenproblem entstanden, was so nicht entstand. Und dieses Kind, wo wir doch von der Hochzeit in Warschau gerade sprachen, haben die eine Dankeschönrede an uns gehalten. Und die endete damit, dass dieses Kind sich bei uns bedankte, dass ich mich nie zwischen euch entscheiden musste. So viel zum Wunsch des Kindes. Das habe ich auch noch auf, das habe ich auch noch auf Video. Das habe ich dann fürs Buch noch mal genau gehört, wie er es gesagt hat. Das war unheimlich einprägsam für mich. Ne?
Das glaube ich dir aufs Wort, weil das ist, glaube ich, das größte Dankesagen, was Kinder sagen werden, wenn schon
Ja.
sie, wenn sie schon nicht mit beiden Elternteilen aufwachsen durften.
Ja.
Und es ist witzigerweise, wenn sie dann in der Beratung zu mir kommen, in die Mediation, und ich ihnen immer wieder sage, also ich kriege wirklich von Rechtsanwälten Dankeschreiben, wie ich es geschafft habe, dass die zwei wieder miteinander reden. Immer wieder sage, Schatz, ihr müsst diese Stunden jetzt eh machen, weil sie sind vom Gericht angeordnet, Elternberatung. Wir können uns das Wesentliche konzentrieren, weil ich kriege so oder so mein Honorar. Mir ist es so oder so wurscht.
Ja.
Oder wir machen das, dass ihr beide spätestens in 10, 5 oder wie alt eure Kinder sind, auf einer Hochzeit tanzen können. Weil so wie ihr jetzt gerade seid, wird einer nicht dort tanzen. Das
Ja.
beschreibe ich euch.
Ja.
Dann kommt auch immer, das finde ich auch immer so spannend, ja, was ich nicht nachvollziehen kann, vielleicht kannst du mir einfach aus deiner Erfahrung sagen, die Männer, die dann kommen und sagen, ja, aber meine neue Partnerin möchte das nicht. Und ich sitze dann immer so sprachlos da und sage, okay, dann nimm die neue Partnerin beim nächsten Termin bitte auch mit. Weil dann, es sind ja eh drei in diesem Spiel. In diesem Game sind jetzt eh drei Erwachsene. Dann setzt euch als drei Erwachsene zusammen. Und es ist, oh, hin und wieder schaffe ich es wirklich, dass dann die neue Partnerin eben auch mitkommt. Also da muss man dann die Mama im Vorfeld eine Sitzung machen, so, okay, wer
Ja.
kommt jetzt? Weil da ist ja schon, sind ja schon verhärtete Fronten. Aber wenn die dann wirklich reden, als erwachsene Menschen hier, und alle Lügen, die so, die eben keine Lügen sind, sondern im Kopf von jedem Einzelnen verstanden, weil jede Perspektive, ich glaube immer, dass jede Perspektive, jede Wahrheit, die gesagt wird, ist wahr, sonst würde es der andere Mensch nicht sagen. Aber diese Big Picture im Kopf machen halt auch was mit der Wahrheit. Was sagt deine Erfahrung? Wie, wenn da eben schon mehrere Köche, mehrere angebliche Erwachsene, ich sage, nehmen wir es als Teenager, ist jetzt 14 alle miteinander und kämpft es da um Kinder. Und eigentlich solltet ihr die Erwachsenen sein und eine optimale Lösung für die nächsten 10 Jahre finden. Die werden ja nicht ewig an euren Rockzipfeln hängen. Was ist so deine Erfahrung? Was ist so dein USP, sagen wir jetzt einmal dazu?
Also ich war immer sehr für Einbeziehen von Partnern. Als Gutachterin habe ich immer, da hatte ich ja ein bisschen Handlungsspielraum, habe ich immer, wenn das ging, Wert darauf gelegt, auch mit den Partnern zu sprechen. Und wirklich von denen zu hören, wie sehen die das, wie kriegen die das mit und an welchen Belastungsgrenzen sind die. Ich kann mich noch irgendwie erinnern an irgend so einen hartgesottenen Mann, dem die Tränen kamen, einfach nur, weil irgendjemand doch ernsthaft erwog, sich für seine Meinung zu interessieren und wie es ihm da geht. Das war ihm vollkommen neu mit dem ganzen Gebilde, dass das überhaupt jemanden interessiert. Ne? Ich habe auch bei Gericht manchmal so Sachen gehört, wie ja, mit den Eltern kämen wir aber noch klar, aber wenn jetzt auch noch die neuen Partner auch noch alle mit ihren Bedürfnissen kommen, dann wird das hier nichts. Andererseits wird es auch nichts, wenn die Bedürfnisse der PartnerInnen eben ignoriert werden, denn die sind in dem Spiel auch. Ne? Die sind da auch drin. Und ich kenne ja jetzt nun mal alle Rollen und ich kenne auch wirklich viele schwierige Stiefmuttergeschichten. Und als Stiefmutter bin ich, also ich bin sehr, sehr, sehr lange es gut gehabt, es hat lange gut funktioniert und ist irgendwann im Erwachsenenalter gecrasht. Und das gibt es übrigens öfter. Das hatte ich vorher nur von anderen gehört und mir nie vorstellen können, dass mir das auch passieren würde. Ja, ich kannte das nur als Geschichte vom Hörensagen. Aber es ist etwas sehr Labiles. Ne? Du bist immer als, also es ist dann etwas sehr Labiles, wenn zwischen den Eltern nie Frieden und eine Klärung eingetreten ist. Und ich war als Stiefmutter in so einem System. Da konnte man schon reden, so, ne? Oder auch zu einem Fest zusammengehen, aber alles sehr, sehr an der Oberfläche. Und irgendwann ist das in eine ganz, ganz, ganz schwierige Richtung gegangen. Also, ne? Weshalb ich auch eben kein Patentrezept für jeden habe. Ne? Es geht nicht immer mit jedem und auch nicht in jeder Konstellation. Vielleicht hätte die gleiche Ex-Frau wie in dem Fall mit einer anderen neuen Partnerin es irgendwie besser gekonnt. Ja, das kann ich ja gar nicht ausschließen. Ich bin aber grundsätzlich schon dafür, dass man die Bedürfnisse von allen sieht. Und ich war auch, ich bin auch manchmal in so einer Stiefmuttergruppe gewesen. Es ist wirklich auch erschreckend, also wie sehr vor allem Stiefmütter darunter leiden, weil diese Mutterrolle ja noch ganz anders so emotional behangen ist, ne, als die Vaterrolle. Und die haben es oft wirklich schwer. Und da ist schon auch manchmal diese Angst, wenn der Mann dann immer wieder, manche Männer lavieren auch so, ne? Die versuchen, die Partnerin zufriedenzustellen und die versuchen, die Ex-Frau zufriedenzustellen. Und jeder hat das, die Ex-Frau hat das Gefühl, was hat denn diese Neue überhaupt damit zu schaffen? Das sind unsere Kinder. Und die Partnerin hat das Gefühl, dauernd bestimmen die über mein Leben, ne? So, indem die das ausmachen und ich muss es mittragen. Das ist auch alles so dysfunktional, finde ich. Ne? Und kann nicht besonders gut funktionieren auf die Weise.
Weißt du, das bestätigt mich in so vielen Dingen so sehr. Das Ganze hat ja eine ganz lange Vorgeschichte und ich erzähle eben einen Teil von meiner Wahrheit. Das ist ja nur meine Wahrheit. Und ich schätze den Vater der Kinder extrem. Also für das wir waren 13 Jahre zusammen, wir einfach 13 Jahre war. Und auch Also ich schätze ganz, ganz viel an ihm. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich hier in diesem Wohnzimmer gestanden bin und sagte, so, hol sie jetzt einfach her. Wir sind in dieser Dreiecksbeziehung, dass wir dann einen Grund haben. Reden wir doch wie erwachsene Menschen miteinander, setzen wir uns hin und dann ist das einmal ausgesprochen und keiner muss mehr diesen Ding haben. Und das ist auch, was ich vielen und einige schaffen es in der Beratung, ich sage, ihr müsst euch zu dritt zusammensetzen. Ihr müsst sich Best Friends sein, ihr müsst sich jede Woche was miteinander machen. Aber zumindest, dass ihr auf einen Café zusammensitzt. Ihr habt sie, also ihr zwei habt euch mal zumindest, auch wenn es eine Traumabindung war und wenn es ein Trauma-Bonding war, ihr habt zwei Kinder in diese Welt gesetzt. Setzt euch doch zusammen. Das wäre doch alles viel, viel einfacher. Aber viele schaffen diesen Sprung nicht und deswegen finde ich es total spannend, dass du erst angenommen worden bist und dann aus der Dynamik wieder rausgekickt worden bist, weil man denkt, Mann, das ist am Anfang so schwierig.
Ja, also der Anfang war schon auch schwierig, dann ging es aber lange sehr gut. Also da ich ja viel in Gutachtenverhältnissen unterwegs war, habe ich zum Beispiel gefunden, dass der Umstand, dass seine und meine zwei Kinder sich also durchaus mochten und dass wir nie das Thema hatten, ach, kommen die schon wieder, aber in mein Zimmer darf der nicht oder so, das hatten wir gar nicht. Die haben irgendwie diese große Gruppe. Also ganz, die haben die gemocht oder so Urlaube zusammen. Das ging einfach wirklich gut. Ne? Es ist auch sogar so, dass zwei von denen auch noch so lose befreundet sind, ohne uns. Also wo quasi das nicht alles nur quasi gezwungen, weil der Papa sich jetzt um so jemand verliebt hat, sondern wo da was von übergeblieben ist, die dann auch so Kontakt miteinander haben, unabhängig von uns. Ne? Also wir hatten da wirklich viel Glück. Aber ich kenne auch, da würde ich gerne auch noch mal mehr drüber nachforschen, wenn die Zeit nicht immer so kurz wäre und ich auch nicht mehr so viel arbeiten wollte, dass das spät noch schwierig wird. Das kenne ich, also bedingt durch mein Alter, kenne ich das aus dem Umfeld hier und da. Und da habe ich mich damals immer gewundert und habe gedacht, wie kann das denn sein? Und da, so jemand hat die Kinder richtig großgezogen. Ich war ja nur so eine Ab- und zu Wochenendbegleitperson. Aber selbst wenn man die Kinder großgezogen hat, dann kann das passieren. Irgendwann bist du dann im Nachhinein doch die böse Stiefmutter. Also als ob es irgendwie leichter auch wäre, die neuen Partner abzulehnen und dann die Eltern wenigstens sich irgendwie noch positiv zu halten. Ne? Und was mir auch sehr geholfen hat, ich schreibe ja auch immer bei Facebook und Instagram und bei Facebook schreibe ich auch schon mal persönlichere Sachen, die dann nur Freunde sehen dürfen. Und da hat mir zum Beispiel von jemandem, der auch fachlich damit zu tun hat, mal der Hinweis sehr geholfen, dass er sagte, ja, das könnte aber auch durchaus sein, dass so Kinder, auch wenn es eigentlich ganz gut war, irgendwann einen anderen Weg gehen. Weil man eben doch nicht vergessen dürfte, schlussendlich ist das nichts, was sie sich jemals ausgesucht haben, sondern das sind irgendwie Liebesbeziehungen, die da irgendwer gemacht hat und damit habe ich zum Beispiel auch so einen relativen Frieden, so mir zu sagen, das kann sich einfach auch anders entwickeln. Ne? Und da hat man nicht so ein Band, wie man das als Elternteil hat.
Ja, voll. Das ist auch das, es gibt ja die Studien, dass Kinder, auch wenn sie zur Adoption freigegeben worden sind, ja immer ein unsichtbares Band zur Mutter haben, egal wie du es drehst und wendest. Und du sagst es nämlich wirklich richtig. Und ich glaube, das ist auch die ganze Quintessenz, wenn Kinder in Trennungen sind. Die haben sich die Kacke nicht ausgesucht, ihr Lieben, da draußen. Also alle, die zuhören, die haben sich das nicht ausgesucht. Kein Spermium hat gesagt, Achtung, ich möchte jetzt in eine Eizelle und möchte jetzt ein Kind werden. Nur, dass wir mal gesagt haben. Sondern ihr habt euch das ausgesucht. Und da habt ihr einfach eine ganz, ganz krasse Verantwortung. Und du schreibst auch in deinem Buch, und das habe ich auch sehr spannend gefunden, und das ist auch keine Allgemeinlösung, dass du beim Unterhalt auf etwas verzichtet hast, obwohl es den Kindern zugestanden ist, also so habe ich jetzt interpretiert, bitte korrigiere mich, wenn ich es irgendwie falsch verstanden habe, also ich habe es interpretiert, um des Friedens willen, um eben dieses ganze Konstrukt nicht zu belasten. Kann ich das jetzt so sagen?
Ja, fast, fast. Das muss ich ein bisschen genauer erklären.
Okay.
Das ist ein Punkt, wenn man den nämlich nur so rausgreift, könnte man denken, die hat sie ja wohl nicht mehr alle. Also erstmal die ganz wenigsten Frauen können sich überhaupt sowas leisten. Ne? Also der Normalfall ist ja, du hast schon jedenfalls meine Generation, dass die eben ihren Beruf vernachlässigt haben, weil die sonst, ne, und die ganze Care-Arbeit alleine hatten und so. Und da geht es gar nicht.
In
Bei
meiner
uns kam
Generation auch
jedes
noch sogar.
Mal, ja, es ist nicht so weit vorangegangen, wie wir damals mal dachten in den 80ern oder
Nein,
so.
weil wir dürfen jetzt arbeiten und
Ihr
Care-Arbeit.
dürft alles. Ihr dürft alles. Ich weiß, es ist auch schrecklich. Also, nee, was zusammenkam, war, ich war in einer Situation, ich habe immer mein Geld selbst verdient. Ich konnte auch durch diese Gutachterei, ich konnte auch relativ viel von zu Hause arbeiten. Ich hatte einen guten Stundensatz. Ich brauchte also auch nicht 40 Stunden arbeiten, sondern konnte so arbeiten, dass das mit den Kindern ging. Ich bin mit Einverständnis des Vaters, der das auch eine gute Idee fand, 60 Kilometer weiter ungern in das Dorf meiner Kindheit zurückgezogen. Meine Eltern haben mich unterstützt, die aber immer schon einen sehr guten Draht zu den Kindern hatten und die auch einen Halt in der Trennung für die waren. Ne? Also ich hatte eine Situation, ich konnte easy arbeiten, war auch immer unser Deal. Und dann stellte sich raus, das ist heute anders. Der Jüngste war da, ich glaube, der war noch keine 3. Und alles, was ich verdient habe, war alles komplett überobligatorisch. Ich hätte jetzt so tun können, als hätte ich keinen Pfennig Geld und er hätte, also ich hätte ihm unheimlich viel Geld abnehmen können. So. Das fand ich selber bei dem Modell, was wir hatten, nicht so total überzeugend. Und er hat eigentlich gesagt, dass, also er hat einen Betrag genannt, den er sich vorstellen konnte, dass er den zahlen würde, der drunter lag. Aber den ich, also ich fand den damals eigentlich durchaus fair. Gleichzeitig wusste ich, wie dieser Mann tickt. Ich war ja nun 10 Jahre mit ihm zusammen gewesen.
Oh.
So, ich wusste, wenn wir da jetzt wegen einigen 100 Mark waren es ja damals, jetzt ein lange Prozedere beim Gericht haben. Am besten auch noch, ich habe ja für Gerichte gearbeitet. Alle Fälle, wo ich war, bis auf, glaube ich, Dienstagen, ging immer zum OLG Hamm. Ich habe ihm auch gesagt, möchtest du wirklich, dass wir das hier strittig verhandeln, alles sowas, ne? Und möchtest du, dass das da beim OLG Hamm dann sich verbreitet? Und glaubst du, dass das meiner Beschäftigungslage nützlich sein wird, ne? Also, das habe ich alles zusammengerechnet. Dann gab es noch ganz interessant, als ich ihm so weit entgegengekommen bin, hat er nochmal versucht, mich ein bisschen zu drücken. Und da habe ich sofort gesagt, hier ist Schluss. Also das heißt, ich kenne auch die Variante, dass man sehr bestimmt auftreten muss und sagen muss, also bitte, ne, das kann ich mir vorstellen, sonst müssen wir doch diese andere Variante nehmen. War auch nie mehr die Rede von. Und in meinem Fall ist diese Rechnung aufgegangen. Also er war selbstständig. Also ich hätte ihn so eingeschätzt, also wenn das jetzt über diesen Betrag hinausgegangen wäre, der für mich damals gut war, wir haben gut leben können, ne? Dann hätte der wahrscheinlich jetzt plötzlich doch weniger zu tun gehabt oder was dann alles, was ich dann alles so kenne aus Verfahren, ne?
Ja.
Dieses Geld kam immer jederzeit pünktlich. Es war nie ein Problem, wenn es irgendwas Besonderes gab. Das Kind fährt mit der Schule in die Skifreizeit oder der studiert jetzt in England und das kostet viel mehr. Geld kam immer. Es war nie ein Thema. Ich bin mir sicher, dass ich persönlich jetzt mit diesem Verfahren finanziell besser dagestanden habe, als hätte ich ein anderes gewählt. Ne? Also das kam jetzt so zusammen. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, jetzt zu sagen, verzichte im Zweifelfall auf Geld. Das ist heute auch sehr, sehr unbeliebt als Ratschlag. Ich finde immer noch, dass diese wenigen 100 Mark, um die ich nicht prozessiert habe, die habe ich, glaube ich, hinterher noch reichlich so bekommen und
Also
habe
ich,
den ganzen Stress nicht gehabt.
genau, ich glaube, dass das einfach auch ich finde das eigentlich richtig gut, dass du es ins Buch geschrieben hast, weil es einfach ein richtig wichtiger Aspekt ist. Weil bei vielen Männern es wirklich noch in den Köpfen ist, dass man es der Ex-Partnerin, also nicht der Mutter seiner Kinder, sondern der Ex-Partnerin, und diese Betitelung ist ganz wichtig, den Unterschied, in den Rücken schiebt. Und dass genau, wenn man eben, und ich glaube, für alle Zuhörer, und vielleicht hören sich sogar Männer an, dieses, ich glaube, in einem Punkt zeigt, die Mutter oder den Vater eurer Kinder nicht mehr als Mutter und Vater eurer Kinder zu benennen, sondern als Ex-Partner, dann solltet ihr euch schleunigst zu einem Mediator begeben. Ich glaube, dass das einen großen, großen Unterschied macht in der Kommunikation, in der Haltung, den ihr die Person gegenüber habt. Ich habe auch ein paar schon Männer hier gehabt, die sagen, ja, hätten wir keine Kinder, dann würde ich nicht mehr mit dir reden. Ja, hätte wahre Sonnenkette. Ist halt nicht mehr so. Und ich glaube, dass das wichtige Wording ist, sobald ihr noch immer sagt, dass der Vater der Kinder oder die Mutter der Kinder, seid ihr auf einer Augenhöhe. Sobald ihr sagt, ja, mit meiner Ex bin ich auch nicht an den Tisch gesessen, dann seid ihr auf einem Level, wo ihr nicht mehr versteht, dass es um die Kinder geht. Würdest du das jetzt unterschreiben?
Das würde ich unbedingt unterschreiben. Also es war ja auch so, ich habe dann ja auch durchaus von meinem Ex-Mann, dem Vater meiner Kinder, irgendwann auch immer mal wieder zu hören bekommen, wie sehr er das wertschätzt, was ich da, ne, auch leiste und wie ich das mache. Und er hat auch, also nach einem Jahr trat dann, das war noch ein großes Glück, dass man nicht, das war einfach Glück, ein passender Mann in mein Leben. Als der in mein Leben getreten war, stellte ich ganz schnell fest, dass bei alles super gelaufen bei uns, weil ich halt ich bin immer noch mit diesem Mann zusammen, jetzt im, glaube im 36. Jahr. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, 30. Hochzeitstag. Also weißt du, irgendwo war dann auch dieser Restfrust war weg. Ne? Dieser Restfrust war weg. Ich hatte das Gefühl, ja, das ist doch jetzt gut gelaufen. Ne? Ich habe jetzt einen Mann, mit dem ich viel besser harmoniere. Und auch den hat er zum Beispiel ganz schnell einbezogen, ganz positiv. Also dieser Mann, der als Ehemann schon jetzt wirklich schwierig war, finde ich wirklich, ist ein toller Ex-Mann geworden. Also als Ex-Mann ist der toll, ne? Der hat da überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht. Der hat das immer auch so vermittelt, dass mein jetziger Mann, dass der einzubeziehen ist und das hat auch Selbstwert drauf gelegt, wie er die Dinge sieht, ne? Obwohl der Handwerker ist und mein Ex-Mann war Psychotherapeut. Er hätte ja noch mehr Grund gehabt zu sagen, ich weiß es sowieso besser. Das waren so Sachen. Und ich umgekehrt habe eigentlich diese Wertschätzung auch immer gepflegt. Ne? Ich habe zum Beispiel den Kindern auch nicht gesagt, ja, und dann wollte der weniger zahlen, als mein Anwalt sagte, sondern ich habe denen irgendwann gesagt, das finde ich total toll, wir kriegen immer regelmäßig das Geld, das macht uns alles so einfach, ich erlebe das so oft bei Gericht, dass es nicht so ist. Ja? Also einfach das mal. Oder dass ich so richtig Dinge, die für mich oft schwierig waren, dass dieser Mann so ketzerisch drauf ist manchmal, dass er so an Regeln nicht so gerne hält. Auch das habe ich, wenn ich zum Beispiel bei den Jugendlichen irgendwann auch am Ende meines Lateins war oder so, der ruft doch mal Papa an. Der hat doch manchmal so ganz andere Ideen, auf die ich jetzt nicht käme. Ja, also es kann ja, der andere hat ja immer irgendwas einzubringen, was man selber einfach nicht hat. Ne? Und das ist zum Beispiel, das hat sich bei uns einfach richtig gut entwickelt und das fühlte sich einfach richtig gut an. Das war dann auch bei den Hochzeiten sehr schön.
Und
Der
das ist,
Kinder.
glaube ich, wollte eigentlich das Ziel sein. Und ich glaube,
Ja.
ich sage es jetzt in der heutigen Sprache, dass ihr einfach beide das Ego rausgenommen habt. Und ich kenne diesen Fall in meinem persönlichen Umfeld nämlich auch. Also ich sage immer, wenn er das jemals hören wird, wird er es wissen, weil das habe ich ihn auch schon oft gesagt. Als Vater war der, also in der Beziehung mit meiner besten Freundin war das eine Katastrophe. Ich habe den teilweise nicht einmal anschauen können, weil ich so eine. Ich habe eine ganz andere Ansicht in manchen Dingen, wenn man Kinder begleitet, als er. So, Punkt. Aber als Vater der Kinder und als Ex-Partner zu meiner Freundin ist er sowas von klar, loyal, ehrlich, zuvorkommend.
Ja.
Da gibt es keine Diskussion über Geld, da gibt es keine Diskussion, wie es um die Kinder geht. Jedes Wochenende holt er seine Kinder, weil er unter der Woche einfach viel arbeitet. Da gibt es kein Nein, ich will ein Wochenende für mich haben. Also wo ich sage, wirklich Hut ab, also falls du es wieder mal hörst, du weißt, also du hörst mich und du weißt, dass ich von dir rede,
Ja.
schätze das
Ja.
sehr, dass ich ihm das wirklich auch regelmäßig,
Ja.
weil ich habe ihn natürlich auch angerufen und gesagt, ob ich ihm jetzt eigentlich links und rechts eine runterhauen soll, dass er meine Freundin betrügt, so auf gut Deutsch. Was ist dir eigentlich
Ja.
gefallen? Geht's noch? Es ist nämlich lustig, dass meine beste Freundin und ich das gleichzeitig zur gleichen Zeit erlebt habe. Und ich sage ihm das wirklich auch regelmäßig. Also es kommt dann wirklich immer so eine Sprachnachricht, er macht dann immer einen Daumen hoch und ich wiederhole es auch immer wieder, weil ich es so wertschätzend finde, wenn man dann, ja, er hat verstanden, dass es eben nur um das geht. So, jetzt klickt da die ganze Zeit wieder rein. nur um das
Also,
geht.
ja, Wertschätzung ist ein super Tool, finde ich. Das ist ein absolutes Supertool.
Ich glaube aber, dass es nur Menschen annehmen können, die selbst sich selbst Wertschätzung geben. Ich glaube, dass oft bei den
Ja.
Klienten das Thema ist, sie haben kein Vertrauen zu dem Vater der Kinder, zu der Mutter der Kinder, weil sie selbst kein Vertrauen in sich selbst haben.
Ja, das kann sein. Ich war aber selbst, was man mir oft nicht zugetraut hat, nicht so von einem wahnsinnig tollen Selbstbewusstsein umgeben. Das habe ich mir erst in dem Laufe der Zeit erarbeitet. Ich bin eigentlich so ein 50er-Jahre-Mädchen, was noch so erzogen wurde, so wir durften nichts wollen und nichts sein und bloß nicht hoch hinaus, das ist ganz schlecht und so, ne? Also ich habe mir das erst erarbeitet, das muss ich sagen. Mir ist aber noch eine Sache total wichtig, wenn ich gerade auf die Zeit gucke. Es gibt nämlich etwas, das möchte ich unbedingt erzählen, weil mir das so wichtig ist und eigentlich der Hauptgrund war, warum ich dieses Buch schreiben wollte. Ich habe nämlich in den 36 Jahren als Gutachterin was gesehen, was die Leute, die diesen Job nicht machen, gar nicht sehen können. Ich bin mit den Kindern vom einen zum anderen Elternteil und habe gesehen, dass die teilweise, ohne dass sie jetzt logen, intrigierten oder irgendwas machten, bei jedem was anderes ausgestrahlt haben. Und das war einer der Hauptprobleme für Missverständnisse. Dass jeder denkt, der andere lügt sich hier was zurecht. Das Kind erzählt mir doch ganz was anderes. Und das habe ich so oft erlebt, dieses, ach nee, ich will da gar nicht hin, so, Und irgendwie ein bisschen auch aus Rücksichtnahme, weil vielleicht der Elternteil, bei dem das Kind lebte, noch so gekränkt war. Und dann sind die manchmal darüber bereit gewesen, dass ich ihnen erklärt habe, warum das jetzt wichtig ist in dem Ganzen und warum ich das gar nicht gerne entscheiden möchte, ohne dass ich sie mal bei dem anderen Elternteil gesehen habe. Und oft waren das dann ja auch nette Kinder und die wollten mir dann auch gefällig sein und die wollten jetzt der Frau auch nicht so Schwierigkeiten machen. Und gleichzeitig habe ich manchmal gesehen, merkte ich so, und sie merkten sich, vielleicht wäre das jetzt eine Gelegenheit, wo ich Papa oder Mama mal wiedersehen könnte, ne? Ohne dass ich jetzt dem anderen ich mache das ja nur wegen der netten Frau. Und dann habe ich manchmal gesehen, wie die außer sich vor Freude waren, ne? Also bei dem, ne? Und dann kommen die zurück und dann habe ich so richtig gesehen, wie die wieder verfielen und auf die Frage, wie war es denn dann sowas in der Art von, geht so, sagten, weißt? Und irgendwer nannte das mal, als ich das erzählt habe, die doppelte Metamorphose im Auto, ne? Zum einen und zum anderen. Und das ist wirklich, das hat auch nichts damit zu tun, dass die Kinder lügen. Die empfinden das in dem Moment so und die wollen auch irgendwie retten, was zu retten ist, ne? Und da habe ich oft gedacht, das müssen die Leute einfach wissen. Es wird ja auch im Netz immer so viel diskutiert oder unter Freundinnen, ja, aber die wollen doch gar nicht. Und dann werden die jetzt gezwungen. Man kann die nicht zwingen. Von zwingen halte ich auch nichts. Aber einfach ins Auge zu fassen, dass vielleicht das Kind mir das gar nicht so zeigt und aber eigentlich den Wunsch doch hat. Und als eigentlich so das Liebevolle hingeleitet werden eher braucht, als dass ich sage, ja, möchtest du, wenn du möchtest, kannst du.
Es ist so, dass du das ansprichst, jetzt auch am Schluss, weil wir werden es dann gleich aufhören. Ich werde diesen
Ja,
Podcast in zwei
ja.
Teile schneiden, weil dass die Leute so
Ja.
viel hören. Ich werde einen Teil
Ja.
erst rausbringen und dann den zweiten, weil es einfach so
Ja.
ein Impuls ist. Es ist, also ich selber habe in meinem privaten Umfeld Folgendes erlebt. Eine meiner besten Freundinnen hat einen ganz krassen Streit mit ihrem Partner gehabt und hat von Trennung geredet. Und nachdem ich Gott sei Dank dieses wundervolle Geschenk des Universums hatte, wie ich mich getrennt habe, einen Halt zu haben, den wahrscheinlich viele Frauen da draußen nicht haben, die sich trennen. Ich war in einem Netzwerk von 5 Frauen aufgebaut, samt dessen Männern. Ich habe die erste Zeit gefühlt überall anders geschlafen, nur nicht hier mit meinen Kindern.
Ah
Einfach,
ja.
es war wirklich, ich hatte so ein Glück, auch dass meine Kinder so einen stabilen Freundeskreis hatten, der sie da durchgetragen hat. Also mein Sohn,
Das ist toll.
Freunde haben ihn getröstet. Der war wütend. Die Freundin hat gesagt, was ist mit ihm? Und hat meine beste Freundin ihm erklärt, okay, was ist, geht jetzt gerade mit ihm los? Ich konnte mich um ihn kümmern. Also wirklich traumhaft. Ich darf echt, ich kann immer wieder nur drei Kreuze.
Ja.
Und meine beste Freundin hat dann gemeint, an den einen Abend rennt ihre Sicherung durch. Also wenn du das hörst, mein Schatzi, ich erzähle davon, rennt ihre Sicherung durch und hat sich getrennt von ihrem Partner an dem Tag. Und am Abend war noch immer die ganze Aufruhr und sie redet mit dem kleinen Kind und der Kleine sagt, ja, aber wenn der Papa sich trennt, dann dann, okay, er könnte sich jetzt trennen, also es war ein, wie gesagt, ein Siebenjähriger, ja, er könnte sich jetzt trennen, aber er darf nie wieder eine Freundin haben, natürlich geprägt von unserer Trennung, also man darf ja auch nicht vergessen, was das mit
Ja.
Kindern macht, die ja auch in dem Freundeskreis sind, also meine Kinder, die von meiner Freundin, die Kinder haben eigentlich eine doppelte Trennung an dem Tag durchgemacht, einmal die von ihrem besten Freund und dann jetzt die ganz kurz, sind jetzt Gott sei Dank nach 4 Monaten wieder zusammen, haben sich einen Therapeuten gesucht, alles gut. Aber an dem Tag habe ich dann gesagt, du, ich lasse dich jetzt da allein, du kannst mit deinem Mann streiten und diskutieren, was du willst. Ich nehme die Kinder mit. Das wird die Kinder gefragt, Kinder wollte bei mir schlafen, war mitten unter der Woche, an einem Dienstag gepackt mit rüber und bin dann rüber und habe natürlich hier dann den Kindesvater angerufen. Das ist ein guter Freund von mir, mir hat mein Herz rausgerissen und habe natürlich den, oh, ich fange gleich an zu weinen. Die Kinder natürlich gesagt, so, wir rufen jetzt den Papa an. Dürft ihr euch auch noch gute Nacht sagen zum Papa, weil natürlich alle aufgeregt sind. Und am Telefon sagt er keiner, das war wirklich von 10 Minuten Unterschied, nicht einmal. Und sagt zum Papa am Telefon, ich habe der Mama gesagt, sie darf sich nie trennen, nie auf sich trennen und ich werde jetzt auch nie trennen. Das gleiche Kind hat vor 10 Minuten im anderen Haus, es ist wirklich Luftlinie. Okay, Mama, okay. Und da habe ich erst gesehen, am eigenen Leib, ich weiß es ja aus Erfahrung, am eigenen Leib, wie schwer sich die Kinder tun. Und ich bin in der Beziehungsdynamik, auch wie es ist, so achtsam mit meinen Kindern, ihnen immer wieder klar zu sagen, okay, was brauchst du, was fühlst du, wo möchtest du hin? Es ist völlig okay. Also heute haben wir erst gesprochen, gesagt, es ist völlig okay, wenn ihr ganz zum Papa ziehen möchtet. Ich möchte, dass euch gut geht. Alles andere ist mir völlig egal. Oder der andere gesagt, wie kommst du auf das? Wie kann das egal sein? Und ich gesagt, mir ist wichtig, dass es euch gut geht. Das ist das Einzige. Und das auch immer wieder zu schauen, okay, und das will ich allen Hörern mitgeben. Schaut auf die Symptome eurer Kinder. Weil das, was sie auf euch oft sagen, ist das, was ihr hören möchtet. Aber wie geht es euren Kindern bei euch? Mit was kommen sie vom anderen Elternteil zurück? Mit was gehen sie hin? Was ist die Unruhe zu Hause? Wie beißen sie an den Nägeln? Beißen sie nicht an den Nägeln? Schaut auf diese Nuancen, weil eure Kinder lügen euch nicht an, weil sie euch anlügen möchten, sondern weil sie in dem Moment das auch einfach so fühlen.
Ja, sie fühlen so und vor allen Dingen, es ist auch noch dieser Überlebens, wie soll ich sagen, dieser Überlebensinstinkt. Also einer ist schon quasi weg und du musst den anderen stabil halten. Das ist so ja so ein Instinkt als Kind, ne? Der andere muss ja irgendwie stabil gehalten werden. Und dann werde ich dem jetzt nicht noch sagen, ach übrigens, die Mama ist ganz toll und den neuen Freund von der, also mit dem mache ich ja so gerne Sport, ne?
Genau, ich bin so, so froh, wenn meine Tochter kommt und mir sagt, wie toll und mit was sie gebastelt hat mit ihr und was gesagt worden ist und wie sie sich freut, dass sie mir das noch sagen traut. Es gibt doch Situationen, und da bin ich ganz ehrlich, wo sie genau merkt, Mama, das fällt jetzt nicht, dass ich das sage. Und ich so, Schatz, ich freue mich, wenn du eine positive Erfahrung hast und mir macht es gerade etwas und die Mama geht sich jetzt um ihre Gefühle kümmern. Weil ich kann dich anlügen. Es ist leider das große Problem. Also ich kann dir nicht sagen, nein, es ist eh okay, weil die liest in meinem Gesicht oder weiß nicht, wo das hernimmt, sofort, wenn ich sie anlügen würde. Und das ist das, was ich in meiner Mutterschaft gelernt habe, weil ich komme selbst aus einer sehr angstlügenden Situation. Also ich habe viel gelogen in meiner Vergangenheit. Oh mein Gott, immer aus Angst, den anderen people pleasing. Und das habe ich irgendwann einmal abgelegt. Also wenn man dann
Kenne ich auch, ja.
mit sich selbst beschäftigt und wenn man das brave, artige Mädchen sein hätte sollen, und sie mich selbst beschäftigt, ist das, was ich im Endeffekt abgelegt habe. Und deswegen schaue ich so viel authentisch wie möglich zu sein. Und meine Kinder wissen das. Meine Tochter hat mal wirklich die ist in einem Auto gesessen und gesagt, ich möchte nicht, dass du heute, es ist mir viel zu früh, du bist gerade mal 5 Monate, es sind gerade mal 5 Monate, wo diese Person in diesem Leben überhaupt ist. Du kennst es seit 2 Monaten. Ich möchte nicht, dass du heute bei ihr schlafst und alleine mit ihr bist. Und meine Tochter ist im Auto gesessen und hat wortlos gesagt, ja, Mama. Aber das sind deine Gefühle. Und ich möchte jetzt da oben schlafen und meinen Mädchenabend mit ihr haben. Bin gesessen. Ich meine, ich habe es gefeiert in einer Tour, weil wenn sie zu mir das sagt, das zu jedem Mann das sagen. Ich habe es natürlich gefeiert. Aber wow, ich habe gesagt, gut, Schatz. Und dann ist das jetzt so. Ich wollte nur noch mal persönlich mit dir reden. Weil sie hat natürlich runtergekommen und hat geweint. Und ich so, Schatz, warum weinst du jetzt? Es war doch ausgemacht, wir gehen Pizza essen. Wir machen doch was. Ich will das jetzt nicht, ich will den Mädchenabend haben. Ich so, Schatz, aber für mich fühlt sich das nicht stimmig an. Es fühlt sich nicht stimmig an, dass du nach so kurzer Zeit dort bist. Ja, Mama, aber das ist dein Gefühl und darüber darfst du dich selbst kümmern und ich möchte da jetzt rauf. Also da schluckst du mal als Mama und natürlich habe ich sie dann raufgelassen, natürlich. Ich wär ja krank, wenn ich es nicht machen würde. Aber ich habe geschluckt und ich habe geweint und ich habe dann auch dem Papa der Kinder war ich ja nicht so nett am Telefon, war auch sehr laut. Aber sie durfte darauf gehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn wir verstehen, dass die
Ja,
Kinder.
und vor allen Dingen heißt das für mich auch, dass ihr den Kindern in dieser Situation eine gewisse Sicherheit vermittelt habt, dass die das sich jetzt da so wünschen konnte. Ne? Und das ist dann schon auch gut,
Es
ne?
ist
Wenn
voll gut.
das ging.
Nochmal, wenn sie
Ja.
mich an, ich finde meine Kinder, wenn sie mich anbrüllen und sagen, wie scheiße sie was von mir finden, ich feiere es immer so.
Ja.
Weil wenn sie sich bei mir trauen, werden sie sich zwangsläufig auch
Ja.
drauf trauen. Und das ist so das.
Und es können sich auch zu Partnerinnen wirklich tolle Beziehungen entwickeln. Also wir sind ja, wie gesagt, drei Paare geworden mit der Zeit, diesem Wege. Und meine Kinder sind ja jetzt 42 und 38, wohnen endlos weit weg von mir. Einer Zürich, einer München, ich irgendwie in Münster, 700 Kilometer immer dazwischen. Ist also schon immer etwas kompliziert, wie man sich trifft. Und ne, dann haben wir so bestimmte Rituale, wie wir uns treffen. Und wenn die dann diesen weiten Weg hier zu uns kommen, so übers Neujahr, dann kann durchaus sein, dass sie nochmal dann so eine Stunde Autofahrt oder 1,5 Stunden Zugfahrt machen, um dann auch diese Partnerin von dazwischen zu besuchen mit ihrem Mann.
Ich
Ne?
gänse.
Weißt?
Ja,
Ja. Also gehen kann das auch, ne? Dass
wenn wir
das.
jetzt, es funktioniert, ja. Ich glaube, dass es gibt nichts, das es nicht gibt. Wenn du jetzt einen Abschlusssatz hast, einen Abschlussrat an Eltern, die jetzt gerade eben in dieser schwierigen Lage sind, wo sie nicht miteinander reden können, wo sind sich jetzt auch noch, jetzt kommt auch noch narzisstisches Verhalten dazu, also jeder Dritte ist jetzt ein Narzisst.
Ja.
Wenn du einen Satz hättest oder einen Rat hättest, was würdest du genau diesen Eltern jetzt raten, wenn es einen gibt?
Liebe ist ein nachwachsender Rohstoff, ist mir mal eingefallen. Man kann die Kinder ruhig alle möglichen Leute lieben lassen. Das fließt nach, man muss da nicht darauf achten, dass man es nur alleine kriegt, weil sonst wäre alles weg und man müsste verhungern.
Das ist ein schöner Schluss. Es ist ein wunderschöner Schlusssatz, Marianne. Ich
Ja.
danke, dass du so flexibel warst, dass wir jetzt den Podcast auch noch aufnehmen konnten.
Ja.
Ich werde
Ja.
jetzt wahrscheinlich eines Ding schon schneiden. Danke an alle,
Ja.
die zugehört haben. Und vielleicht sehen wir uns trotzdem noch irgendwann einmal, wenn Instagram wieder geht, in ein
Ja.
Instagram Live.
Ja. Ja. Wo bist du eigentlich? Bist du
Wien! Wien!
Wien?
Also mit
Wien.
Wien, eine
Ist
Ort.
schön.
Aber ich bin eine gebürtige Wienerin. Im Herzen bin ich Wienerin.
Ah, bist du Wienerin. Gut.
Also
Ja,
Wiener.
es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es ist so für mich auch einfach so ein Herzensanliegen, über diese Themen zu sprechen und das weiterzugeben. Und ursprünglich hatte ich immer so als Untertitel für das Buch ein Inspirationsbuch für Trennungseltern. Aber Marketingabteilungen müssen ja ein bisschen mehr versprechen als sowas. Ich fand dann auch den Untertitel, was Ex-Partner für sich und ihre Kinder wissen sollten, dem konnte ich zustimmen. Weil Wissen nützt auch, ne? Das Wissen, das nützt.
Wissen nützt und ich finde den Untertitel, den du gesagt hast, wunderschön. Also ich muss gestehen,
Ja.
wirklich sehr, sehr schnell ausgelesen und ich finde diesen Aspekt, den du einfach wieder reingehst, diese Bilder und auch diese Themen von den Kindern und auch deine eigene Geschichte macht dieses Buch einfach wundervoll.
Ja,
Also
ich liebe es auch. Und ich bin auch ganz glücklich, als mir im Urlaub jemand das mitteilte, dass das in dem wunderschönen Film am Anfang mit Caroline Herfurth im Bett liegen darf.
hast du,
Voll
hast du
geil.
den Film schon gesehen, Marianne?
Ja, jetzt, ich bin ja wieder zurück. Wir haben ihn gesehen und ich finde es auch einen wunderschönen Film. Ich freue mich jetzt doppelt, dass das Buch in dem Film sein darf.
Also ich
Das
hatte
ist
auch,
ein toller Film.
wie du das erwähnt hast, daraufhin bin ich ja dann noch schneller in den Film gegangen, weil ich an dem Wochenende gerade
Ja,
frei hatte.
ja.
Also eine absolute Empfehlung an dieser Stelle. Marianne, danke.
Ja.
Tu weiter, was du tust. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch
Ja.
ein Buch. Ich meine, du bist erst 70, gell? Also wir könnten noch ein Stiefmutterbuch
Also
bekommen.
ich habe noch über die Sterbebegleitung meiner Mutter geschrieben. Da sind die gleichen Leute, wenn man sich einmal in die verliebt hat, kann man das auch lesen. Das ist auch ein humorvolles Buch und ein wahres Buch. Heißt
Wow.
11 Tage und ein Jahr. Und außerdem schreibe ich eigentlich auch immer noch bei Instagram und bei Facebook schreibe ich auch nochmal, zum Beispiel, Liebe ist ein nachwachsender Rohstoff. Als mir das eingefallen ist, habe ich da so eine kleine Kachel für Instagram gemacht. Solche Sachen kann man da finden.
Dann werde ich dich auf alle Fälle verlinken. In den Shownotes werde ich das
Genau.
reingeben und bedanke mich für deine wundervolle Zeit. Danke
Ja,
dir.
gerne. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke
Oh,
dir.
einen wunderschönen Abend. Tschüss, Marianne.
Tschüss.